In mir drin wusste ich aber, die Zeit geht vorbei. Und es kommen wieder die Projekte. Und so kam es auch. Und das hat mir als Vertrauen gegeben, du bist einmal durchgekommen. Du hast einmal diese Situation erlebt, kein Einkommen zu haben.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Punkt Genau. Heute die 60. Ausgabe. Mein Name ist Emil Versadi, Podcast-Host und Interim-Manager für Finanzen, Rechnungswesen und Controlling. Und eine kleine Anmerkung in eigener Sache. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann hinterlassen Sie mir doch ein Abo oder schreiben mir eine Rezension auf den üblichen Plattformen. Und heute geht es um einen jungen Mann, der unter anderem bei Google war. Und ich glaube, da gibt es heute ganz, ganz viele Insights. Bevor wir darüber aber sprechen, sprechen wir auch über seine unternehmerische Karriere, die sich aus diesen ganzen Themen entwickelt hat. Das Thema Handball spielt auch heute eine kleine Rolle, wie in einem unserer vorherigen Podcasts wir das auch schon mal hatten. Das alles und noch viel mehr von Fabian Essrich, heute hier zu Gast im Podcast. Herzlich willkommen, Fabian, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, freue mich für die Einladung und ich kann auch schon mal vorab verraten, den ein oder anderen Einblick in die Google-Welt werde ich natürlich mitgeben.
Und wie das hier so üblich ist im Podcast, gibt es zu Anfang immer so ein paar kleine Fragen an dich, um ein bisschen zu gucken, wie du so deine heute und deine Vergangenheit so bewältigt hast. Wir haben auch ein Vorgespräch geführt, deswegen also die erste Frage: Wie denkst du über das Elternsein?
Ja, ich habe es jetzt seit 2 Jahren erleben dürfen. Mein Kleiner wird im Januar 2. Natürlich eine sehr, sehr positive Zeit. Ich glaube, es gibt keine größere Freude, als Papa zu sein. Gleichzeitig darf man aber auch, oder bin ich auch immer sehr, sehr transparent. Es ist natürlich auch eine sehr, sehr anstrengende Aufgabe. Ich glaube, man muss immer beide Seiten auch mit kommunizieren. Aber das Positive überwiegt, das Lachen, wenn der Kleine mir in die Arme rennt, das ist natürlich unbezahlbar.
Kann ich auch absolut bestätigen. Und genieße die Zeit, weil sie geht schneller rum, als du denkst. Und irgendwann mal bist du peinlich und irgendwann mal wechselt dann deine Rolle in einen vielleicht Kumpel, Freund oder sonst irgendwas. Aber zweite Frage an dieser Stelle: Was wäre denn dein Gastronomie-USP?
Ja, ich glaube, ich würde es eher in die Barwelt verschlagen, weil ich kulinarisch tatsächlich nicht der komplexeste Mensch bin. Ich glaube, in der heutigen Zeit geht der Trend immer mehr auch weg vom Alkohol. Und trotzdem hat der Mensch Interesse und Geschmack für Bier und Wein und eigentlich alkoholische Getränke. Und daher würde ich wahrscheinlich die antialkoholische Bar aufmachen, die es, glaube ich, so häufig noch nicht gibt. Zumindest habe ich sie selten gesehen bisher.
Spannend. Was ist dein Lieblingsfach in der Schule gewesen?
Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Der Handball hat in meiner Jugendzeit eine sehr, sehr große Rolle eingenommen. Entsprechend war Sport immer recht weit vorne, habe ich mich immer wohl gefühlt. Ich glaube, parallel auch Mathematik. Ich war immer jemand, der sehr gerne Struktur geliebt hat und bei der Mathematik gibt's halt, ja, entweder ist die Lösung, also es gibt nur eine Lösung, das ist recht einfach nachzuvollziehen und man konnte auf diese eben mit einer gewissen Struktur kommen, weshalb mir diese strukturellen Fächer mehr gelegen haben, wie beispielsweise kreative Fächer, wie beispielsweise Deutsch.
Auch in dem Zusammenhang, was würdest du für ein Lehrertyp sein?
Ich glaube, da kommt das auch wieder ein bisschen raus mit der Struktur. Ich glaube, man muss sich den typischen Mathelehrer vorstellen, weil der typische Mathelehrer, den stelle ich mir vor als jemanden, der sehr strukturiert ist, der aber auch manchmal nicht ganz verstehen kann, warum man eine Matheaufgabe nicht lösen kann, weil sie ja eigentlich logisch ist und nicht nachvollziehen kann, dass es für manche Menschen schwieriger ist, logisch zu denken. Daher, ja, Struktur, Logik würde ich natürlich erwarten von meinen Schülern, wohl wissen, dass es bei manchen Schülern einfacher fallen würde als andere. Und gleichzeitig darf man, glaube ich, auch nicht ein bisschen Humor darf man auch nicht vergessen.
Und letzte Frage in dieser kleinen Runde. Wieso ist der Bodensee immer eine Reise wert?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Für die, die es nicht wissen, ich bin dort aufgewachsen bis zu meinem 19. Lebensjahr. Ich glaube, es gibt wenige Orte in Deutschland, wo man gutes Wetter, gerade im Sommer, mit Wasser und Bergen vereinen kann. Und dieser Anblick, ja, ist eigentlich unschlagbar.
Super, vielen Dank, Fabian, für diesen kleinen Aufgalopp. Und jetzt gehen wir gleich in Medias Res. Am besten, wir fangen mit dem Handball zuerst an, weil der Handball vielleicht auch ein bisschen einen Impact hat auf das, was wir heute mit dir als Unternehmer sozusagen sehen. Wie bist du eigentlich zum Handball gekommen?
Tatsächlich über meinen großen Bruder. Ich war ursprünglich mal ein Tischtennisspieler, aber das noch in den einstelligen Lebensjahren. Dann bin ich zum Fußball gekommen und dann in der Jugendzeit mehr und mehr zum Handball durch meinen Bruder. Es gab dann am Bodensee einfach dort bessere Möglichkeiten, auch sich weiterzuentwickeln. Das hat mir Spaß gemacht. Auch dieser kompetitive Aspekt, die Möglichkeit, ja, dritte, zweite Bundesliga zu spielen. Das war damals immer so zwischen den zwei Ligen. Das Niveau, wo der lokale Verein entsprechend gespielt hat. Und das hat mich dann gefangen. Man hat mal wieder mit der Zeit festgestellt, dass man mit dem Niveau dort in der Jugend und dann auch bei den Herren mithalten kann. Und entsprechend war das dann der Kernfokus. Interessanterweise, ich habe gesehen, Henning Fritz war vor ein paar Episoden bei dir Gast. Ich glaube, 2007 sind sie, glaube ich, Weltmeister geworden. Das sind gerade die Zeit, wo es bei uns natürlich auch in der Jugend und in den Übergang zu den Herren dann natürlich sehr, 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 sehr populär war, die Mannschaft damals auch zu verfolgen mit den Legenden, die es damals gab. Bauer, Schwarzer, Henning Fritz natürlich auch. Das war eine sehr, sehr spannende Zeit.
Henning Fritz hört, schöne Grüße an dieser Stelle. Ganz kurz nur vielleicht, wo hast du gespielt? Warst du so eher defensiv, offensiv, Flügel? Wo habe ich dich, muss ich dich verorten? Auf dem Parkett?
Ja, beim Handball ist ja oft so, dass man sowohl Abwehr als auch Angriff spielt, aber dann tatsächlich eher in der Mitte. Ich hatte nicht die Größe, um auf den Halbpositionen zu spielen und auch nicht die Masse, um im Kreis zu spielen, aber wo ich auch ganz dankbar für war. Entsprechend die Mitteposition ist meistens die Spielmacherposition und die strategischere Rolle, glaube ich, auf dem Feld.
Zu meiner nächsten Frage, so die Lessons Learned aus dem Handball, wenn du jetzt mal zurückblickst, was hast du so mitgenommen?
Ich glaube, dass man durch Konstanz und einer klaren Linie große Schritte machen kann. Ich glaube, es ist auch was ich heute auch im Unternehmertum immer wieder sehe. Man versucht in der heutigen Zeit leider häufig viele Dinge auszuprobieren und springt von einem Thema zum anderen. Aber wenn du ein Thema hast und dort Konstanz mitbringst, wirst du automatisch dich verbessern. Und das war damals in der Handballzeit auch so. Es war nicht vorhersehbar, dass ich mit meinem Körper und mit den Spielanlagen tatsächlich dann auch den Sprung zu der Drittligamannschaft damals schaffen konnte. Aber über die Zeit hat sich das entwickelt und dann gab es eben dann diese Sprünge, die mir dazu geholfen haben, diesen Weg auch zu gehen. Und ähnlich sehe ich es auch im Unternehmertum heutzutage. Nicht alles klappt von Anfang an, aber mit einer gewissen Konstanz in dem ganzen Prozess kommen irgendwann die Sprünge, dass beispielsweise ein Akquisekanal plötzlich funktioniert, dass beispielsweise im Marketing was funktioniert, in der Führung von Mitarbeitern was funktioniert. Und das ist, glaube ich, eine gewisse Parallele, die da stattfindet.
Wenn ich jetzt so ein Thema noch so mitnehme aus dem Podcast mit Henning Fritz, war das Thema Leidenschaft. Wie schaut es da aus bei dir mit dem Thema Leidenschaft? Es schwingt so ein bisschen durch, ne? Leidenschaft. Was braucht denn so ein Unternehmer? Du bist jetzt heute auch Unternehmer. An der Stelle vielleicht mal einmal kurz vorab gefragt, kann man Leidenschaft aus dem Handball mit ins Unternehmertum mit rüberbringen irgendwie so?
Ja, ich glaube, das unabhängig vom Unternehmertum. Ich glaube, grundsätzlich sollte das Thema Leidenschaft im Leben eine große Rolle spielen. Ich glaube nicht, dass Henning Fritz hat's ja selbst gesagt, du wirst ohne Leidenschaft nicht auf so ein Niveau kommen. Das war bei mir auch so. Ich hätte ohne Leidenschaft nicht tagtäglich trainieren können, teilweise 7 Einheiten die Woche plus 2 Spiele am Wochenende. Das ist ohne Leidenschaft nicht möglich. Im Endeffekt ist es ein Hobby, für das, wenn man Glück hat, man teilweise dann auch sogar noch vergütet wird. Aber selbst das nimmt dann nicht diesen Hobbycharakter weg. Das heißt, man hat trotzdem das gemacht, was man geliebt hat. Und ähnlich ist es, sehe ich es auch heute. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die eine Arbeit verfolgen, die sie nicht glücklich machen, wo sie ihrer Leidenschaft nicht folgen. Und damit meine ich nicht unbedingt, dass man ein Hobby zum Beruf machen muss. Ja, man findet auch im beruflichen Aspekten diverse Leidenschaften. Ich habe beispielsweise eine Leidenschaft dafür, Firmen weiterzuentwickeln oder Projekte weiterzuentwickeln und habe Leidenschaft an diesem Prozess gefunden. Und ich stehe heute morgens auf und freue mich auf den Tag. Ich freue mich auf jeden Montag, weil ich dann wieder an meinen Projekten weiterarbeiten kann. Und diese Leidenschaft, das ist schon was ich mitgenommen habe, was ich aber auch erst wieder finden musste. Ich war ja auch im Angestelltenverhältnis und da habe ich halt festgestellt, dass mir was nicht fehlt. Dass mir was fehlt an der Geschichte.
Muss man schon zwischendurch reingrätschen. Das hört sich ja fast so an, so nach dem Motto, du weißt am Wochenende gar nicht, was du zu tun hast, aber wir wissen ja jetzt gerade, haben wir erfahren, du hast ja einen 2-jährigen Sohn und eine Gattin, mit der du das Wochenende vollumfänglich wahrscheinlich ausgefüllt hast. Insofern freust du dich wahrscheinlich dann auf den Montag, auf die Projekte und findest es schade, dass das Wochenende schon wieder zu Ende ist, oder? Ein Stück weit.
Andersrum. Ich finde, man hat mehrere Themen im Leben. Ne? Ich freue mich genauso auf den Freitag, weil ich dann mich aufs Wochenende freue. Aber ich freue mich auch am Sonntag wieder auf den Montag. Soll es nicht heißen, dass ich mich nicht auf meine Familie freue, ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, die richtige Balance macht's und die Balance muss jeder für sich selber finden. Für mich ist die Arbeit ein wichtiger Aspekt. Ich möchte etwas machen, was mich erfüllt. Familie ist ein zweiter wesentlicher Aspekt und der dritte Aspekt ist weiterhin der Sport, den ich einfach für meinen Ausgleich brauche. Und das sind so die drei Elemente, die ich auch tagtäglich verfolge.
Genau. An der Stelle jetzt vielen Dank erstmal, Fabian. Wir hatten uns ja vorab unterhalten und da hast du mir erzählt, du bist nach deinem Studium, by the way, was hast du eigentlich studiert?
Wirtschaftsingenieurwesen. In
Karlsruhe oder Darmstadt?
In Karlsruhe und in München.
Sehr spannend. Du bist dann eingestiegen.
Nein, warst du auch dort,
nicht
oder
wie? Wirklich. Ich war BWLer und klassisch in Regensburg. Und Wirtschaftsingenieur hatte ich mal geliebäugelt. Karlsruhe, Darmstadt waren so damals die Optionen. Deswegen kam das jetzt auch so spontan aus mir heraus. Aber nie wirklich aufs Papier gebracht, obwohl ich eine irgendwie Leidenschaft für das Technische auch besitze. Aber nicht wirklich so ausgefeilt dann. Ja. Du bist nach deinem Studium bei Oliver Wyman eingestiegen, eine Unternehmensberatung. Was sind denn eigentlich da in diesen 2 Jahren, wo du dort warst, die Lessons learned? Und dann?
Ja, ich sag mal, die Unternehmensberatung, du kennst es ja auch ein bisschen, es ist ein Umfeld, in dem du sehr, sehr viel lernst. Du kriegst sehr, sehr viel Visibilität auch in Unternehmen rein, in das Top-Management-Level rein. Du arbeitest mit den Entscheidern der Kunden zusammen. Das sind natürlich Einblicke, die du wahrscheinlich anderweitig schwierig nur bekommst. Das heißt, du lernst sehr, sehr viel. Die Geschwindigkeit ist sehr, sehr hoch. Du lernst sehr, sehr viel Struktur auch in der Arbeit. Klare Kommunikation, wenig Blabla, was die Kommunikation angeht. Ich glaube, gerade im Entscheider-Level ist die Zeit auch immer knapp und entsprechend muss man auf den Punkt kommen. Und das sind einfach Themen, die man mitnimmt. Ich glaube, das sind auch Themen, die ich fürs Rest des Lebens mitnehmen kann. Und davon profitiere ich auch heute sehr, 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 sehr viel davon.
Hat dich dann quasi auch zu Google dann geführt? Magst du uns ein bisschen erzählen, wie es damals dazu kam?
Ja, es war ehrlicherweise Zufall. Ich hatte nie vor, tatsächlich noch zu Google zu gehen oder in die Tech-Welt zu gehen. Ganz im Gegenteil, ich wollte nach der Beraterzeit in die Selbstständigkeit gehen, in die Freiberuflichkeit als ersten Schritt der Selbstständigkeit. Habe das auch getan. Zeitgleich sind wir aufgrund einer Jobmöglichkeit von meiner Frau, die dann bei Google angefangen hat, nach Irland gezogen, nach Dublin gezogen. Und ja, wie es so ist mit der Tech-Branche in Europa, wenn du mal für solche Firmen arbeiten möchtest, dann ist es in Dublin. Dort sind die Headquarters, dort sind die Positionen, die zu besetzen sind. Und ja, es war eine Opportunität, die sich auch aufgemacht habe. Ich habe mich beworben und wie der Zufall wollte, hat das funktioniert. Das ist ja nicht mal eben so gegeben. Ich glaube, Google erhält über 2 Millionen Bewerbungen im Jahr. Das ist ein ganz kleiner Prozentteil, der dann die Chance hat. Entsprechend bin ich sehr, sehr dankbar für die Chance, auch wenn ich recht schnell gemerkt habe, dass das nicht der richtige Schritt für mich selber war.
Führt natürlich zu meiner nächsten Frage. Was war denn so bei Google dann für dich so deine Aufgabe und was hast du dort gesehen?
Ja, sehr, sehr gerne. Um auf deine erste Frage einzugehen, im Endeffekt war es eine Vertriebsrolle. Wir haben Marketing Plätze auch für die Suchmaschine, verkauft an deutsche Retail-Großkunden, na, also die typischen Händler, die es so gibt. Search ist bei Google das umsatzrelevanteste Produkt und dort haben wir die Kunden entsprechend beraten und unterstützt, dass sie eine bessere Performance erhalten und damit natürlich noch mehr Geld ausgeben für die Google-Werbung. Wie Google von innen aussieht, du hast gerade viele Punkte schon genannt und ich glaube, ich kann alle, die du genannt hast, bestätigen. Es ist sehr, sehr unterschiedlich zu den deutschen Firmen. Du hast alles, was du dir vorstellen kannst. Das geht von den typischen Kickern, Billardtischen, über die PlayStation auf dem Tisch tatsächlich. Ich hatte teilweise auch mit meinem Manager mittags dann auch mal eine FIFA-Session. Das ist in Ordnung, das ist toleriert, das macht der Manager auch mit, der hat selber Spaß dran. Schwimmbad, Fitnesscenter, Arztpraxen, Essen von morgens, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, kostenlos, 7 unterschiedliche Restaurants von Italiener, Asiate, you name it. Du hast Massagemöglichkeiten gehabt. Also ich weiß gar nicht, ob es irgendwas gibt, was du in einem Google Office nicht findest. Daher kann ich auch nur bestätigen, als reiner Arbeitgeber, das, was sie anbieten, ich glaube, das ist einzigartig. Klar, andere Tech-Firmen sind ähnlich, aber als Tech, das, was die Tech-Firmen anbieten, jetzt im Namen von Google, ist einzigartig und aus der Sicht kann man da auch kein negatives Wort drüber verlieren. Also da kann man sich eigentlich vom Arbeitsumfeld nur wohlfühlen.
Du warst im Vertrieb. Kannst du uns da vielleicht nochmal ein bisschen mitnehmen und Insights geben, wie, in welcher Form dich das dann dort auch vielleicht mitunter auch zu dem geprägt hat, wie es denn heute so ist.
Ja, ja, interessanterweise, für die es nicht wissen, eine der Firmen, die ich heute mitbetreuen darf, ist ja eine Vertriebsagentur für Unternehmensberater. Interessanterweise ist es eine ganz andere Art von Vertrieb und klar war es der erste Touchpoint für mich, was das Thema Vertrieb angeht, aber ich muss auch offen und ehrlich sagen, ein Google-Produkt oder den Werbeplatz auf Search zu verkaufen, das ist nicht die große Herausforderung, einfach aufgrund der Reichweite, die Google hat. Im Endeffekt hat Google, so beschreibe ich das immer, einen Baum gepflanzt, an dem Geld wächst und weil das noch nicht schnell genug, das Geld noch nicht schnell genug abfällt, haben sie noch einen Roboter gebaut, der an dem Baum wackelt. Und entsprechend ging es nur darum, oder hauptsächlich darum, die Kunden natürlich dazu zu bringen, dass die Kampagnen-Performance optimiert werden, weil im Endeffekt, wenn der Kunde mehr Geld verdient über die Werbung, die er schaltet, würde er automatisch mehr Geld investieren. Und daher ist es weniger die Kaltakquise gewesen als die Großkundenbetreuung. Ich glaube, das ist ein Kernunterschied.
Okay, dann ist das ja quasi bei Google quasi eine Art, ganz andere Art von Ansatz. Bevor wir das dabei nochmal vertiefen, vielleicht nochmal ein Thema, was du mir im Vorgespräch auch gesagt hast. Deinen beruflichen Ausflug zu Google betrachtest du als Wendepunkt in deiner beruflichen Karriere. Kannst du uns mehr über diese quasi Wendepunkterfahrung letztendlich erzählen und wie sich dann das weiter auf deinen beruflichen Werdegang, vielleicht bis heute, ausgewirkt hat?
Ja, gerne. Ich habe es ja schon angedeutet, der initiale Gedanke, in die Selbstständigkeit zu gehen, der kam eigentlich schon vor Google. Und Google war dann, wie gesagt, nochmal die zufällige Chance, für so eine Firma zu arbeiten. Aber ich habe bei Google im Prinzip ab Tag 1 gemerkt, dass diese Entscheidung, wieder ins Angestelltenverhältnis zu gehen, nicht die richtige war. Und entsprechend hat es auch nicht lang gedauert. Ich bin auch recht offen in der Kommunikation. Ich habe nach 9 Monaten gekündigt, weil es für mich eben nicht der richtige Weg war. Viele schlagen da die Hände vors Gesicht, weil sie sich nicht vorstellen kann, wie man sowas machen kann. Aber ich habe für mich definiert, ich muss meinen eigenen Weg gehen. Ich muss nicht den Weg gehen, den andere gerne sehen möchten, beispielsweise über einen CV, der sauber aussieht. Wenn ich in die Selbstständigkeit gehe, interessiert das keinen Mensch mehr. Und das war für mich, wie gesagt, nochmal die Bestätigung, dass den Weg, den ich eigentlich davor eingeschlagen wollte, der richtige war. Ich bin an meinem letzten Arbeitstag aus dem Google Office rausgegangen und habe für mich gesagt, ich habe jetzt 40 Jahre lang Zeit herauszufinden, wie ich mein eigenes Geld verdiene. Und seitdem sind wir auf der Reise.
Was hat deine Frau an dem Tag gesagt, wo du gesagt hast, das war's? Ich meine, ihr wart in Dublin.
Ja, wir waren in Dublin. Ich habe es von dort aus dann auch gestartet mit der Selbstständigkeit. Und ich hatte, wie gesagt, das Glück, dass ich wusste, dass diese freiberufliche Beratertätigkeit ein erstes Kissen ist, was mich auffängt. Ich hatte schon einen Plan. Ich hatte Vertrauen auch darin, dass man recht schnell ein Einkommen generiert. Was den Weg dann angeht, aus der Freiberuflichkeit hinaus in eine eigene Firma, der war noch unklar. Aber da hatte ich dann entsprechend auch im Prinzip die Zeit, als parallel eben aufzubauen. Und das hat mir Sicherheit gegeben und das hat wahrscheinlich auch meiner Frau Sicherheit gegeben, dass sie da nicht groß gegen argumentiert hat. Ich glaube, die Person, die ich am meisten überzeugen musste oder der ich das am meisten erläutern musste, warum man sowas macht, war meine Mutter. Mit der es dann auch mal ein tieferes Gespräch gab, bis sie es dann auch akzeptiert hat, dass das halt der Weg ist, der es dann nachher auch ist. Ne?
Führt mich natürlich auch automatisch zur nächsten Frage, weil wenn du das mir gerade so als Steilvorlage gibst, Mutti, ja, Sorgen ohne Ende. Ich meine, wahrscheinlich hat sie sich schon ein paar so Gedanken gemacht, als ihr nach Dublin gegangen seid, nur natürlich nach den Exit bei Google nach 0 Monaten ins Nichts, so nach dem Motto, Junge, wie soll das noch werden wahrscheinlich, oder?
Ja, interessanterweise, mein Vater war 30 oder 40 Jahre lang selbstständig, ne? Das heißt, es ist nicht so, dass das Thema neu ist. Aber sie haben natürlich auch gerade 2008 mitbekommen, was es bedeuten kann, selbstständig zu sein. Und es geht nicht immer nur in eine Richtung. Und wenn du das, glaube ich, mal miterlebt hast, dann weißt du auch oder dann machst du dir vielleicht halt auch gewisse Gedanken. Du möchtest natürlich nur das Beste für deine Kinder und Sicherheit ist immer ein Thema dabei. Aber für manche Menschen ist halt Sicherheit nicht das Oberste, was zu erreichen gilt. Und darüber hinaus sei auch gesagt, dass ein Job jetzt oder ein Angestelltenverhältnis auch nicht immer sicherer ist als eine Selbstständigkeit. Also es gibt ja auch genügend, meine Frau arbeitet immer noch in der Tech-Welt. Da gab es jetzt vor letztem Jahr ja gerade in der ganzen Tech-Branche große Entlassungswellen. Wenn du da auf dem Zettel stehst, hast du auch keine Chance und dann stehst du eben auch da. Also das darf man ja auch nicht vernachlässigen, dass diese Möglichkeit auch gegeben ist.
Führt mich auch zu einer anderen Frage zum Thema Rückschläge. Wie gehst du grundsätzlich mit Rückschlägen um? Wie siehst du Rückschläge mehr als Chance oder weckt das in dir so ein bisschen den Kämpfer? Wie muss man sich das bei dir vorstellen?
Es sind Situationen, aus denen ich sehr, sehr viel Vertrauen rausziehe. Ich war beispielsweise zur Covid-Zeit noch als Berater tätig und von einem auf den anderen Tag wurde mein Projekt abgesagt und der komplette Beratermarkt war tot. Ne? Das heißt, halbes Jahr kein Projekt, halbes Jahr kein Einkommen. Das war die erste Zeit dann auch in der Selbstständigkeit, ja, wo ich mir dann Gedanken gemacht habe, wie geht's weiter, reicht es finanziell oder was macht man, was findet man für finanzielle Lösungen? Klar, hab nur eine Frau, die Geld verdient hat, aber trotzdem war man nicht mehr auf dem Niveau, das man vielleicht gewohnt war. In mir drin wusste ich aber, die Zeit geht vorbei. Und es kommen wieder die Projekte. Und so kam es auch. Und das hat mir als Vertrauen gegeben, du bist einmal durchgekommen. Du hast einmal diese Situation erlebt, kein Einkommen zu haben. Und das Gleiche wieder beim nächsten Rückschlag. Jetzt mit dem Agenturgeschäft, was wir haben, mit dem Dienstleistungsgeschäft, was wir haben. Auch da gibt es Phasen, wo der Umsatz plötzlich mal einbricht. Und plötzlich, wir sprechen teilweise dann über Maßnahmen, was wir machen können, um weiter Umsätze zu generieren oder Kosten einzusparen. Und eine Woche später, 10 Tage später, hast du plötzlich 3, 4 neue Kunden gesigned. Aus dem Nichts. Und auch das ist wieder so ein Vertrauenszeichen für mich, wo ich weiß, es kommt immer aus dem Tal, kommt immer auch irgendwo der Peak. Und dann geht's auch wieder ins Tal. Also da muss man sich nichts vormachen. Es geht nicht immer nur in eine Richtung. Es ist ein wahnsinniges Vertrauensgewinn für mich. Und ich glaube, das ist auch ein Riesenvorteil, auch wenn man in der Selbstständigkeit ist, im Vergleich zu einem Angestelltenverhältnis. Weil wie gesagt, auch in einem Angestelltenverhältnis kannst du mal in so eine Phase reinrutschen, ungewollt. Kündigungswelle. Und dann mit der Situation klarzukommen, ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, weil es das erste Mal im Leben ist, dass man vielleicht mal den Job verliert oder nicht sofort einen neuen Job findet. Ne? Also ich ziehe da eigentlich das Vertrauen raus, auch für die Zukunft, dass es immer wieder nach vorne geht.
Ich glaube, man merkt jetzt schon an dieser Stelle, also auch wenn wir unsere Gäste hören, bei mir kommt an, der Fabian guckt sehr positiv nach vorne, weil er sagt, ein Tal gehört ganz normal zum Weg dazu, wie dann der Gipfel. Und das ist wie beim Wetter, auf ein Tief kommt auch immer wieder ein Hoch. führt mich dann, weil wir es jetzt schon öfters mal angespoilert haben, zu deinem heute. Du hast mehrere Themen am Start. Du hast deine Agentur, hast du gerade schon gesagt. Kannst du uns mal ein bisschen abholen, was du heute quasi treibst?
Ja, gerne, gerne. Aber wie du schon rausgefunden hast, es sind Projekte, die mich faszinieren, Leidenschaft, wo ich Leidenschaft für habe, und entsprechend gibt es das eine oder andere. Wir haben aktuell zwei Kernprojekte, an denen wir arbeiten. Das eine ist, wie schon erwähnt, die Agentur, die Akquiseagentur für Unternehmenspersonalberater. Zweites Projekt ist eine Art Mentoring-Programm für Jungunternehmer, für Leute, die in die Selbstständigkeit gehen möchten, die wir eben unterstützen mit der Erfahrung, die wir gemacht haben, wo wir unsere Erfahrung weitergeben, wo wir Systeme weitergeben, um eben auch ja Akquiseprozesse aufzusetzen etc. Das sind so die Kernsäulen, und da gibt's genügend Aufgaben. Es ist schon schwierig, die zwei Säulen miteinander zu kombinieren, aber es macht jedes Projekt als solches macht Spaß, und wie gesagt, darum geht es im Endeffekt.
Wenn ihr eine Akquiseplattform für Berater sozusagen habt, so ein Stück weit auch versucht, die da hingehen zu unterstützen, was sind denn so die größten Schnitzer, die so Unternehmensberater denn so am Markt so machen, wenn sie über das Thema Akquise aus deiner Sicht so stolpern?
Ich höre recht viel, weil ich auch die Vertriebsgespräche dann führen darf und mit dem einen oder anderen mich austauschen darf. Ich habe letztens ein Wort dafür gefunden, das ist der Akquiseaktionismus. Ich glaube, jeder Berater kennt das. Du bist in einem Projekt, hast keine Zeit für Akquise, weil du bis Ultimo arbeitest, bis nach dem Abendessen, und dann keine Lust mehr hast, Akquise zu betreiben. Projekt geht zu Ende und plötzlich stellst du dir die Frage, wie kriegen wir jetzt das nächste Projekt? Ich bin ja gar nicht ausgelastet. Dann tust du alles, rödelst du, um wieder das nächste Projekt zu gewinnen. Und dann hast du wieder eins gewonnen und dann hörst du mit den Akquisetätigkeiten wieder auf. Und dieser Zyklus, der wiederholt sich mit jedem Ende, Projektende. Akquise ist im Endeffekt etwas, was konstant fahren muss und was im Hintergrund fahren muss. Und lieber habe ich mal eine Anfrage, die ich nicht abdecken kann, weil ich keine Kapazitäten habe, als in eine Auslastungslücke zu fallen und dann entsprechend nur Kosten habe, meine Mitarbeiter nicht auslasten kann etc. Das ist ein Punkt, Akquiseaktionismus. Ich glaube, der zweite Punkt ist, ob das jetzt ein Schnitzer ist oder nicht, aber was immer wieder auffällt, viele Berater verlassen sich einfach auf ihr eigenes Netzwerk und schaffen es nicht, parallel Akquisekanäle aufzubauen, die unabhängig von ihrer Person sind und damit natürlich auch Möglichkeiten bieten, über das Netzwerk hinaus, über die Möglichkeiten des Netzwerks hinaus zu wachsen. Ja? Ich glaube, gerade das Thema Unabhängigkeit, dass man wirklich eine Firma aufbaut, die unabhängig vom Gründer ist, dazu muss man sich eben von der Akquise des Netzwerks nicht loseisen, die ist weiterhin wichtig, aber eben die Türen öffnen, um weitere Kanäle aufzumachen, und das machen auch noch nicht alle.
Ja, genau. Konkret nachgefragt, wenn ich jetzt als Berater bei dir aufschlage und quasi mit dir einen Akquisitionsprozess gerne durchlaufen möchte, wie würde das dann letztendlich aussehen?
Das hängt sehr, sehr individuell von der Situation des Beraters ab. Ne? Jeder Berater ist an einer unterschiedlichen Stelle, aber im Endeffekt gibt's in der Akquise immer drei Säulen. Das ist die Positionierung, das ist die Strategie und das ist die Aktivierung. Und im Rahmen von Vorabgesprächen muss man natürlich analysieren, wo der Schuh am meisten drückt. Ne? Es gibt Berater, mit denen man erstmal darüber sprechen müssen, wer überhaupt die Buying-Persona ist, welche Probleme überhaupt gelöst werden. Es gibt andere, die sind da sehr, sehr gut aufgestellt und wissen schon ganz genau, ich möchte Kaltakquise über LinkedIn oder Cold Emailing aufbauen. Und dann spricht man entsprechend über diese konkreten Themen. Ja. Aber in der Aktivierung selbst nachher, sei es Direktakquise-Kanäle, LinkedIn, Cold Emailing, selbst Podcasting as a Sales Service gibt es auch, wo man es jetzt nicht unbedingt als Marketingkanal nutzt, sondern als Akquise-Tool. Aber auch über Marketing-Tätigkeiten, LinkedIn-Content, Blog-Content, Whitepaper schreiben, PR, das sind alles Themen, Webseiten sauber gestalten, das sind alles Themen, über die man sprechen würde, um dann herauszufinden, wo eben der Schuh am meisten drückt.
Ja. Mein Vater hat mir damals mitgegeben, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, Junge, guck, dass du nicht so wie ich sich auf sein kleines persönliches Netzwerk stützen kann, weil in der Krise wird es dann halt immer ein bisschen schwierig. Jetzt sind die Möglichkeiten heute natürlich für die Berater mannigfaltig. LinkedIn ist auch eines der größten Business-Plattformen, die ich so kenne. Nur kurz mal so nachgefragt, Fabian, muss man überall dabei sein oder kann man sich fokussieren auf irgendwas, oder was würdest du empfehlen?
Ja, ich glaube, man sollte vielleicht auch gar nicht überall dabei sein. Ich glaube, man muss den richtigen Kanal für sich selber finden. Der ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren, sei es Budget, sei es Erfahrung, sei es vor allem Zielgruppe. Wo erreiche ich überhaupt meine Zielgruppe? Manche Zielgruppen erreiche ich über Instagram, manche erreiche ich über LinkedIn, ja, und das sind dann ganz unterschiedliche Leute. Lieber sich bewusst Gedanken machen, welcher Kanal für mich relevant sein kann, diesen optimieren. Und wenn ich den optimiert habe, lieber erstmal duplizieren, um das Volumen zu steigern, als parallel 3-4 Kanäle gleichzeitig aufzubauen. Also ein klarer Fokus ist ja, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
Es ist, glaube ich, so wie im richtigen Leben, ja. Wenn ich als Unternehmer unterwegs bin und da mich auch einfach verzettle in meinen Produkten und Dienstleistungen, was ich da so alles auf den Markt werfe, ich glaube, das ist ja auch die Message, die hier so durchschwingt. Du hast aber auch gerade gesagt, du unterstützt auch Gründer. Kannst du uns da mal erzählen, was ihr da konkret macht? Was ist denn so die größte Herausforderung für einen Gründer, wenn er dann zu euch kommt?
Ja, gerne. Ich meine, große Herausforderung ist, Umsatz zu machen, Geld zu verdienen, Punkt 1. Punkt 2, wenn sie schon ein bisschen weiter sind und Umsatz machen und ein kleines Team haben, unabhängig zu werden, weil auch die sind abhängig von ihrem Netzwerk. Und es kommt am Endeffekt immer auf die gleichen Themen aus. Man muss Lead-Generierung betreiben, man muss Sales-Prozesse führen können, man muss die Dienstleistung erbringen können, man muss im Backoffice ab einem gewissen Punkt sauber aufgestellt sein und dann ab einem gewissen Punkt dann noch sein Team managen können. Das ist eigentlich immer das gleiche Setup bei jeder Dienstleistungsfirma und Schritt für Schritt geht es eben darum, die einzelnen Bestandteile zu etablieren, am Markt zu testen, zu duplizieren, wenn sie funktionieren, um dann eben, wir denken sehr, sehr viel in Systemen, ein System aufzubauen, das diese Firma treibt, ja, und nach dann entsprechend die Schritte durchgeführt werden, dass diese Firma auch nachhaltig überleben kann.
Wie siehst du perspektivisch, oder andersrum gefragt, wenn jetzt ein Unternehmer oder ein Gründer auf dich zugeht und sagt, Mensch, unterstütze mich da mal an der einen oder anderen Stelle, macht ihr auch in dem Businessplan so ein bisschen Fokussierung? Wo ist da so momentan so das größte, so der Painpunkt von den meisten Gründern? Siehst du da irgendwie so eine mangelnde Lupe mit einem oder das mangelnde Brennglas, wo die Leute sagen, ja, das ist genau das, wo ich hin will? Oder siehst du eigentlich so diese Breite eines Strandes vor dir? Was siehst du da?
Es sind sehr, sehr viele, die per se erstmal eine eigene Firma aufbauen möchten, die aber noch nicht konkret wissen, wie das Angebot nachher aussieht. Das ist natürlich noch was vor den ganzen Prozessen stattfinden muss. Ich muss wissen, was möchte ich überhaupt anbieten, wer ist meine Zielgruppe, wie kann ich sie überhaupt erreichen. Es ist aber auch etwas, was oftmals ausgetestet werden muss, weil nur weil ich gewisse Gedanken in meinem Bauch habe, Zielgruppe A kann ich mit meinem Service X erreichen, heißt das noch nicht, dass der Markt tatsächlich so reagiert. Das ist das eine. Das zweite ist, die meisten sind viel, viel zu breit, was ihre Gedanken angeht, im Hinblick auf Service Offering, Zielgruppe etc. Die wenigsten haben wirklich eine eindeutige Nische und was man durchweg sehen kann, je konkreter die Nische, desto besser funktioniert nachher auch die Umsetzung dieser Business-Idee. Also man braucht irgendwo diese Story, man braucht irgendwo diesen konkrete Kommunikation. Das ist übrigens nicht nur bei Unternehmern so, das merken wir auch in der Beraterakquise. Ja, ein Beratungshaus, das Projektmanagement anbietet oder Digitalisierung, das ist ja, sind ja riesen Buzzwords, das ist viel, viel schwieriger zu vermarkten, als wenn ich tatsächlich sage, ich biete Digitalisierungslösungen in der Buchhaltung an und darin wahrscheinlich vielleicht nochmal ein Subprozess, ich weiß nicht, ist nur ein Beispiel, aber je konkreter und tiefer man auch kommunizieren kann, desto einfach ist es auch, dass es beim Gegenüber ankommt und desto einfacher kommt man auch in Gespräche, desto greifbarer ist es auch einfach und das hilft dann nachher auch in der Akquise.
Last but not least, Fabian, würde ich ganz gerne von, wenn du jetzt mal so zurückblickst auf deinen bisherigen Verlauf, Werdegang, Unternehmertum, wir haben ein bisschen vieles angeschnitten. Die drei Key Lessons Learned, wenn du die zusammenfassen würdest, was wären das?
Focus on the money-making activities. Man wird immer wieder abgelenkt von all den möglichen Themen, die auf die Agenda fallen und man verliert Fokus. Es ist wichtig, dass man Geld verdient als Unternehmer, sonst wird das Unternehmen nicht überleben. Daher müssen wir uns auch immer wieder in genau dieses Buzzword vor Augen führen. Das zweite Learning ist, die Power von Delegieren zu verstehen und wahrzunehmen. Du wirst irgendwann zu einem Punkt kommen, wo du feststellst, du kannst nicht mehr alles selbst machen. Und wenn du alles selbst machst, entwickelt sich deine Firma nicht weiter. Du musst deinen Mitarbeitern vertrauen, du musst Mitarbeiter finden, die Aufgaben übernehmen können. Du musst ihnen vertrauen und musst sie auch laufen lassen. Und plötzlich gewinnst du an Momentum, das du so gar nicht greifen kannst, wenn du es noch nicht erlebt hast. Und das dritte Learning, ich bin immer ein großer Fan von Ownership, was auch die Mitarbeiterführung angeht. Um den Begriff mal zu erläutern, unter Ownership verstehe ich, dass ich von meinen Mitarbeitern erwarte, dass sie sich die Themen an sich reißen und vorausgehen. Ich erwarte nicht, dass alles richtig läuft. Da wird es Fuck-ups geben. Aber auch mir hilft es mehr, wenn ich weiß, ich muss nicht alles vorgeben. Ja? Und diese Freiheiten auch im Kopf zu haben, bewusst zu sagen, okay, du bekommst jetzt das Thema aufgesetzt. Ja, du bekommst jetzt den Google-Hut aufgesetzt und läufst einfach los. Das ist was super essentiell ist, wenn du nach einer Firma aufbauen möchtest.
Super Insights und eine tolle Zusammenfassung, Fabian. Hat mich gefreut, dass du heute da warst. Wir haben viele, viele Dinge gelernt und vielen Dank nochmal für deine Zeit. Schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank für das Gespräch und ich freue mich schon auf ein zweites Gespräch.
Ja. Bis dahin. Tschüss. Ciao.